Was fängst du mit deinem Leben an? Was fängst du mit deinem Leben an? Du denkst dir, naja, der ist Pastor, der muss sowas fragen. Aber ich sage dir, das ist die Frage, die immer wieder vor mir steht. Was fängst du mit deinem Leben an? Und ich merke, dass ich dabei bin, zum Glück immer noch dabei bin, mir auf diese Frage zu antworten. Was fängst du mit deinem Leben an? Das ist eine weit verbreitete Frage und sei froh darüber, wenn du dir diese Frage stellst. Und manchmal frage ich mich, was fange ich mit diesem Tag an? Man muss ja nicht immer gleich im Großen und Ganzen überlegen, sondern aus vielen einzelnen Tagen wird dann vielleicht irgendwann ein Leben. Was mache ich aus diesem Tag? Und offen gestanden, erscheint es mir gar nicht so leicht, darauf eine gute Antwort zu finden. Ne? Was fängst du mit deinem Leben an? Und ich gucke dann halt auch so in der Weltgeschichte rum, gucke, wie macht dies? Und ich entdecke so unterschiedlich viele Konzepte und Entwürfe, wie sich Leute in ihr Leben investieren oder welche Schwerpunkte sie da legen. Und dass ich mich manchmal frage, machen die es richtig? Sagen die mir jetzt irgendwas, was es in meinem Leben vielleicht noch nicht gibt, damit ich wirklich was anfange in meinem Leben? Das weißt du doch auch, dass auf so unterschiedlichste Weise so unendlich viele Leute versuchen, Bedeutung in ihr Leben zu bekommen oder auch Glück in ihr Leben zu bekommen. So viele Menschen haben so unterschiedlich viele und unendlich viele Menschen haben so viele unendlich viele unterschiedliche Konzepte. Bei manchen ist es so, die legen ihr Lebenskonzept mehr so in den Bereich der Freizeit. Ne? Da soll es gut sein. Und ich hörte mal beispielsweise von einem Menschen, der hat 5 Jahre seines Lebens aus Zahnstochern das Empire State Building nachgebildet. Ja, dann war es fertig, okay, aber 5 Jahre. Oder erst in der letzten Woche habe ich ein Video gesehen, da hat jemand aus 60.000 Streichhölzern eine Kugel gebaut. Okay, und dann hat er sie angezündet und das dauerte ungefähr 5 Sekunden. Aber er hat monatelang daran gebaut. Und ich dachte, okay, das scheint dir irgendwie Spaß zu machen, aber wenn ich mich frage, hilft mir das irgendwie, die Antwort zu finden, ne? Was fange ich mit meinem Leben an, dann denke ich, das ist jetzt ein bisschen zu belanglos. Ich will dich nicht beleidigen, aber 5 Jahre mit Zahnstochern irgendwas bauen, ich weiß nicht. Und ich könnte ja so viele Freizeitkonzepte nennen, die so viel Zeit in sich vereinnahmen, dass ich denke, okay. So, bei anderen ist es so, die haben eigentlich gar keine Zeit für Freizeit. Ne? So Hobbys haben sie sich abgeschafft im eigenen Leben. Warum? Weil sie halt so viel arbeiten und davon versprechen sie sich ihr Glück. Das ist ja auch schon mal zu Ohren gekommen. Ne? Aber auch darin muss man nicht immer richtig liegen. Ich las von einer Studie, die hat die Universität von Chicago durchgeführt. Und zwar wollte man wissen, was sind die 10 Berufe, in denen Menschen am glücklichsten sind und in denen Menschen am unglücklichsten sind. Ja? Und so eine Universität, die weiß, wie man dann sowas erfragt und wie man da auf die Suche geht. Auf jeden Fall kam raus, die 10 Berufe, in denen Menschen am unglücklichsten sind, sind die Berufe, in denen man das meiste Geld verdient und das höchste Ansehen besitzt. Ja? Wo alle sagen, oh, weit gebracht. Aber sie, die diesen Job machen, wissen, glücklich bin ich nicht. Ich habe zwar hier überall meine Geldsäcke stehen, aber wo ist mein Glück geblieben? Und die, deren Berufe man rausbekam, die wirklich glücklich waren durch ihren Beruf, waren alles Leute, die sagen konnten, dass sie einen tiefen Sinn spüren in dem, was sie tun. Also wenn wir uns durch die Konzepte um uns herum in dieser Gesellschaft leiten lassen, müssen wir nicht immer an der richtigen Stelle rauskommen. Wenn es um die Frage geht, gibt mir das Bedeutung? Spüre ich Bedeutung? Ja, macht mich das glücklich? Und jetzt rede ich nicht über irgendwen, ich rede über mich. Und wenn du willst, rede ich auch über dich. Bei der ersten Gruppe, die halt so eher so die Unglücklichen waren in ihrem Beruf, war es wohl so, die sind immer sehr ehrgeizig und entschlossen die Karriereleiter hochgeklettert. Ne? So, Karriereleiter hochklettern, zack, zack, der nächste Step, der nächste Level, die nächste Beförderung, okay. Sie haben bestimmt hart an sich gearbeitet, aber manche kommen dann vielleicht, und es wäre eigentlich gar nicht schlecht, wenn das passiert, in einer Einsicht an. Und jemand hat eine mögliche Einsicht dazu mal wie folgt ausgesprochen. Ich zitiere mal. Wir verbringen Jahre damit, auf einer Leiter nach oben zu klettern, nur um dann festzustellen, dass wir die Leiter an die falsche Wand gestellt hatten. Denke ich, ja, das kann passieren. Ne? Du warst immer fleißig und ne, da oben, aber du hast es nicht geahnt. Du hast es auch nicht gewollt, aber die Leiter stand an der falschen Wand. Ich will mal die Frage stellen, oder ich will die Frage nochmal anders stellen. Wie finde ich ein reiches Leben? Wie finde ich ein reiches Leben? Und die Frage, die mir dazu so gekommen ist, nämlich diese Frage, wie finde ich ein reiches Leben, die ist deswegen vielleicht nicht ganz verkehrt, weil man kann sie auch so unterschiedlich hören. Ne? Reich, ja, meint das jetzt Status, Einkommen, Prestige oder meint das mehr das, was mit mir zu tun hat? Reich meint etwas, was eigentlich unterschieden werden muss und unterschieden werden kann. Denn es ist möglich, Reichtum zu besitzen und es ist möglich, reich zu sein. Ja? Und alle die, die sagen, ich brauche Reichtum, ich muss ihn besitzen, versprechen sich davon, diese andere Erfahrung, nämlich reich zu sein. Ja? Aber es sind zwei verschiedene Erfahrungen, die wir machen. Das eine hat, wie man das schon mitbekommt, ne, Reichtum besitzen mehr den materiellen Charakter. Das andere hingegen ist eine innere Erfahrung. Ist eine innere Erfahrung. Die sich nicht erkaufen lässt, nicht erarbeiten lässt, in gewisser Weise auch gar nicht machen lässt. Und auch Jesus hat das bereits unterschieden, also dass man unterschiedlich reich sein kann. Er erzählt hier von jemandem, der, also dessen Vermögen sozusagen explodiert. Und am Ende sagt Jesus, seine Leiter stand an der falschen Wand. Und dann sagt er in Lukas 12, Vers 21, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Ja? Der nicht reich ist in Gott. Und vielleicht muss man das auch nochmal übersetzen. Ja, was heißt denn das Reich sein in Gott? Ich glaube, man kann es so sagen, das erleben, was Gott sich darunter vorstellt, wenn ein Mensch reich ist. Ja? Das, was Gott unter Reichsein versteht. Aber wie lässt sich diese innere Erfahrung finden, also durch die man sich dann reich erlebt oder ja, reich erlebt? Ich möchte, also vielleicht bin ich noch nicht alt genug, um dir jetzt die letzte Antwort darauf zu bieten. Ja? Ich bin doch selber ein Suchender. Okay? Und ich predige dir hier nicht das, was ich schon alles unter Dach und Fach habe und so. Ich predige mir selbst und wir sind hier auf einem gemeinsamen Weg unterwegs. So, aber vor einiger Zeit ist mir etwas begegnet, was mir zum Bild geworden ist. Und ich möchte dir dieses Bild gerne bieten. Und das war vor etwa 2 Monaten. Da war ich in der Stadt. Ich brauchte ein Geschenk für jemanden. Und ich bin ehrlich gesagt nicht so gut darin, Geschenke zu finden. Und dann bin ich also in jedem Laden irgendwie stundenlang unterwegs gewesen, habe dann auch irgendwas gefunden. Aber es begegnete mir ganz zufällig etwas, was ich beim Stöbern gefunden habe. Das hier. Sanduhr. Ne? Das muss ich mal ganz sicher hier hinstellen. Weil wenn das jetzt kaputt geht, ist meine Predigt vorbei. Also, ich bin ja eigentlich kein Impulskäufer. Ne, so vom Fleck weg irgendwas kaufen, das mache ich meist nicht. Aber in dem Fall habe ich es gemacht. Und ich habe mir gesagt, diese Sanduhr, die schenke ich mir jetzt selbst. Und dann bin ich nach Hause gegangen und dachte dann irgendwie einen Tag später, na, ist dein Eindruck zu dem Teil hier immer noch derselbe? Und ich dachte, ja, da ist eine Botschaft für mich drin. Jetzt denkst du dir, ich weiß, was die Botschaft ist. Ja? Dieses Ding sagt dir, deine Zeit läuft ab, beeil dich lieber mit deinem Leben oder so. Ja? Aber das war nicht gemeint. Das ist eine positive Botschaft. Und zwar habe ich glaube, der goldene Sand war irgendwie der Punkt, der mich so aufmerksam machte. Ich habe dabei an Gott gedacht und ich habe diese Sanduhr irgendwie in Gedanken mit Gott verknüpft. Und meine Frage war, kann es sein, dass Gott hier oben ist und ich hier unten bin und Gott sich wünscht, dass er während meines Lebens und der vielen einzelnen Tage, dass Gott sich wünscht, dass er auf mich herabrieselt, mit sich selbst. Mit allem, was er in seinem Wesen trägt und womit er mich beschenken will und womit er Glanz auf mein Leben bringen will. Und da habe ich gedacht, das wäre eigentlich schön, wenn Gott die Gelegenheit hat und ich immer wieder in so einem Moment, egal wann und wo, stillstehe und Gott auf mich runterrieselt und ich etwas von ihm empfange. Wenn ich einfach mal stehen bleibe, bereit bin, stehen zu bleiben, aufhöre mit allem, was ich so an Pflichten und Erledigungen zu tun habe und mich nach oben hin öffne. Ja. Und so habe ich es dann wahrscheinlich schon vor dieser Sanduhr, aber jetzt, wo ich sie habe, das habe ich seitdem immer wieder gemacht. Was nämlich? Ich habe die Sanduhr beispielsweise umgedreht, wenn ich eine Zeit des Gebetes hatte und habe gesagt, Gott, riesele jetzt einfach auf mich herab. Ja? Meine Aufgabe ist jetzt nicht, dir ganz viele Worte zu bieten oder dir meine Gebete nach oben zu hieven, sondern jetzt bin ich da, du bist da, ich bin da, riesel auf mich herab. Oder wenn ich in der Bibel gelesen habe oder ein gutes Buch, von dem ich dachte, das könnte mir irgendwie wichtig werden, habe ich die Sanduhr umgedreht und habe gedacht, Gott, das soll jetzt einfach mal eine Offenheit zu dir hin auch sein, dass du die Gelegenheit hast, mir was zu sagen, was mich lebendig macht, dass ich Worte höre, die ich hören soll. Und manchmal habe ich diese Sanduhr mitten im Alltag einfach nur umgedreht und habe wirklich Gott gesagt, Gott, ich kann jetzt keine großen Zeiten hier mit dir verbringen, aber ich wünsche mir, dass du jetzt bei allem, was ich an Alltag zu bestreiten habe, irgendwie mit drin bist. Ja? Dass du irgendwie mittendrin bist, ohne dass ich das jetzt verstehen könnte. Da habe ich sie umgedreht und habe gesagt, Gott, das ist jetzt ein Signal an dich, sei einfach irgendwie mittendrin. Ich habe jetzt hier eine Menge zu schaffen und es wäre schön, wenn ich das jetzt nicht alles alleine machen muss. Und ganz ehrlich, solche Erfahrungen lassen sich nicht beweisen, aber es war so, dass Gott gesagt hat, danke, danke, dass du dich zu mir hin öffnest und dass ich etwas von mir, mich selbst, auf dich herabrieseln lassen kann. Du denkst jetzt vielleicht, ah, schönes Bild, sehr kontemplativ. Wenn ich mal ins Kloster fahre, ja, dann kaufe ich mir auch so ein Ding, ne, und dann mache ich das auch mal. Aber so ist es nicht gemeint. So ist es nicht gemeint. Die Frage ist ja viel grundsätzlicher, nämlich, hat Gott in meinem und in deinem Leben die Möglichkeit, mit seinem Wesen, mit seiner Herrlichkeit, mit seinem Einfluss auf dich herabzurieseln. Ja? Oder bist du immer so am Rumflitzen, dass Gott sagt, ja, das meiste geht leider daneben, also so geht's nicht. Das wäre ein bisschen schade jetzt um meinen ganzen heiligen Einfluss. Der gehört eigentlich dir und nicht irgendwo auf dem Boden. Warum? Ich habe jetzt mal bewusst dieses Wort Herrlichkeit ausgesprochen. Das ist ja ein sehr großes Wort. Ja? Aber wenn man ins Alte Testament schaut und erst recht ins Neue Testament, dann meint Herrlichkeit eigentlich immer das, was das Wesen Gottes beschreibt oder was das Wesen Gottes wiedergibt. Dann merken wir, das muss jetzt also nicht so eine extrem große Erfahrung sein, an die ich sowieso nie rankomme. Es geht um das Wesen Gottes, wie er ist. Und es gibt einen gar nicht so leicht zu lesenden Satz aus Römer 3, da sagt Paulus, dass die Menschen die Herrlichkeit Gottes durch ihr Leben nicht mehr zum Ausdruck bringen, so wie sie das eigentlich sollten, weil sie dafür geschaffen wurden. Die Herrlichkeit Gottes durch ihr Leben zum Ausdruck zu bringen. Und dann denke ich mir, Gott, ich will aber, dass du dein Leben mit mir leben kannst und ich will mein Leben mit dir leben. Und dann sollst du die Gelegenheit haben und ich will mich zu dir hin öffnen, dass du auf mich herabrieseln kannst. Und das ist die Frage, die sich für mich eben auch mit dieser Sanduhr und mit diesem goldenen Sand hier verband. Wirst du zu mir, das war die Frage Gottes, willst du zu mir hin offen sein? Ja? Kannst du das zulassen, dass ich die nächste Stunde mit meiner Gegenwart präge. Das ist die nächste Stunde mit meiner Gegenwart präge. Und das ist vielleicht auch die Frage, die Gott sich zu dir hin stellt. Wird er es zulassen, dass ich die nächste Stunde mit meiner Gegenwart präge? Wird sie es zulassen, dass ich die nächste Stunde mit meiner Gegenwart präge? Und ich glaube, dass da wirklich etwas Geheimnisvolles vor sich geht. Gestern kam mir noch diese Stelle aus dem zweiten Mosebuch in den Sinn. Da begegnet Gott Mose und es kommt zu einer immer wiederkehrenden Begegnung in einem Zelt der Begegnung. Und dann heißt es von Mose, ganz am Anfang, als er diese Erfahrung erstmalig machte, als Mose vom Berg herabstieg, wusste er nicht, dass sein Gesicht einen strahlenden Glanz bekommen hatte, während der Herr mit ihm sprach. Und das ging dann immer so weiter. Mose ging in dieses Zelt und Gott prägte ihn durch seine Gegenwart und berieselte ihn mit seinem Wesen. Und das war dann der Einfluss, Gott hatte Einfluss auf ihn und das war dann der Einfluss, den Mose auf die Menschen hatte, für die er da war. Und davon bin ich zutiefst überzeugt. Das ist schon wirklich länger meine Einsicht und zum Glück auch meine Erfahrung. Wenn ich mich von Gott berieseln lasse und er seinen Einfluss haben kann und seine Herrlichkeit und sein Wesen auf mein Leben legt, dann ist sein Einfluss immer auch mein Einfluss auf andere. Ja? Denn der Carsten, der ich sein kann, den brauchen viele nicht. Ja? Aber der Carsten, auf den Gott Einfluss hatte, mit dem können auch andere was anfangen. Und oft haben mich solche Zeiten und solche Momente inspiriert, weil ich plötzlich die richtige Idee für jemanden hatte und dachte, ja, das frage ich ihn mal oder das schenke ich ihm mal. Oder ich merkte, dass ich eine wirklich schwierige Beziehung plötzlich in so einer Zeit und durch so eine Zeit, dass ich eine schwierige Beziehung mit einer größeren Gelassenheit und womöglich auch mit einer tieferen Liebe verbinden konnte, dass ich diesen Menschen anders sehen konnte. Oder manchmal habe ich einfach nur mich selber mehr gespürt und habe gedacht, ich muss mich ernster nehmen mit meinen Bedürfnissen und mit dem, was ich glaube zu brauchen. Und wenn wir nächste Woche in die Gebetsinitiative gehen als Christuskirche, dann glaube ich, kann dieses Bild hier mit der Sanduhr auch ein gutes Bild sein, weil wir wollen doch wirklich nicht 1000 Gebete irgendwie in den Himmel tragen, ja, so, und uns ganz doll anstrengen, damit Gott jetzt mal auch wirklich merkt, oh, die meinen das jetzt ernst mit Gebet, sondern umgekehrt ist es doch richtig, wenn wir berieselt werden von der Güte Gottes, von seinen guten Gedanken, von der Freude, die er an uns hat und merken, Mensch, Gott, das ist jetzt eine Zeit mit dir und wir empfangen hier was von deinem Glanz und von deinen guten Gedanken, die du hier für uns hast, persönlich, aber auch als ganze Gemeinde. Ob es um unser Lebenskonzept geht oder um ein Gemeindekonzept, das uns in die Zukunft führt, beides Mal ist das eine ganz lohnende Frage, wie will Gott da eigentlich rein? Und was hat Gott uns dafür alles zu geben? Und wisst ihr, ich sprach jetzt von Konzept, ne? Lebenskonzept, Gemeindekonzept, es gibt ja für alles ein Konzept. Aber spannend wird es, wenn man sich fragt, wo kommt das Wort Konzept eigentlich her? Conceptio, Conceptio meint aus dem Lateinischen empfangen. Ne? Sind also nicht deine und meine klugen Gedanken, wie das jetzt alles so zu passieren und vor sich zu gehen hat, sondern empfangen. Von oben nach unten, von ihm zu uns. Empfangen. Und das ist meine tiefe Überzeugung geworden. Und das gilt für dich genauso. Du bist, nur was du bist, das hast du auch zu geben. Ja? Nur was du bist, das hast du auch zu geben. Und wir sind nicht vor allem das, was wir tun oder leisten, sondern wir sind vor allen Dingen das, was wir empfangen. Das ist eine ganz tiefe Einsicht in den christlichen Glauben. Wir sind das, was wir empfangen. Und hier hat jeder eine ganz große Chance und Offenheit zu Gott hin, weil der fragt nicht, kannst du schon alles und bist du auch gebildet genug und strengst du dich auch ordentlich an? Die Offenheit, ja, das Stillstehen vor Gott und der Wunsch, mit seinem Wesen berieselt zu werden, ist das Geheimnis. Da kannst du Lagerist sein oder Lateinlehrer. Uns allen steht diese Erfahrung offen, Gott mit seiner Herrlichkeit, seinem Wesen und seinem Glanz zu empfangen. Und du denkst dir, ja, aber ich bin doch ziemlich eingespannt in meinem Alltag. Und wenn ich Pastor wäre, dann hätte ich ja viel Zeit zum Beten und Bibellesen, aber habe ich nicht. Und ich habe Lebensumstände, die sind eher schwierig. Aber ich sage dir, widme gerade diese Gefühlslagen und diese Erfahrungen und diese Lebensumstände, widme gerade das Gott und bleib mit diesen Erfahrungen unter Gott stehen und sag, so sieht's gerade aus. Und ich sage dir, wir dürfen Gott alles widmen. Wir dürfen alles, was wir sind, an ihn adressieren, ob es eher imposant ist oder defizitär wirkt. Gott ist der Gott unseres Lebens und zu unserem Leben gehört ganz viel Alltag. Ich möchte dir jetzt nochmal eine Stelle nennen aus Zacharia 4, das ist so einer dieser kleinen Propheten, wo die Menschen Alltag lebten. Und hör mal, wie sie das beschreiben. An jenem Tag wird auf den Pferdeschellen, diese kleinen Schilder hier an den Pferden, ja? An jenem Tag wird auf den Pferdeschellen stehen, dem Herrn heilig. Die Kochtöpfe im Haus des Herrn werden gebraucht wie die Opferschalen vor dem Altar. Jeder Kochtopf in Jerusalem und Juda wird dem Herrn der Heere geweiht sein. Ja? Jeder Kochtopf in Jerusalem, jede Tupperschale in Dortmund wird dem Herrn geweiht sein, weil Menschen verstehen, Gott will da rein in diese Alltagserfahrungen, in diese belasteten Momente, wo wir oft nicht wissen, das zuerst oder das zuerst. Momente, wo wir unter Gott stehen bleiben können und sagen können, jetzt bitte, jetzt etwas von dir. Ich habe, du hast Daniel von diesem Chirurgen erzählt, ja, aus Hawaii. Haiti, ja, Hawaii, wäre auch nicht schlecht, Haiti. Und dieser Unfallchirurg, der war spezialisiert auf die schwersten Handverletzungen. Und wenn er den OP-Saal betrat, dann wusste er, er muss jetzt 6, 8, 10 Stunden hochkonzentriert bei der Sache sein, um diese feinsten Nerven, Sehnen und Blutgefäße wieder miteinander zu verbinden. Und der kleinste Fehler in dieser ganzen Operation entscheidet darüber, ob sich die Hand wieder bewegen lässt oder ob da Gefühl drin ist. Okay, er hatte einen sehr anspruchsvollen Job. Und eines Nachts hat der Chirurg einen Notruf erhalten, hat gesagt, Sie müssen sofort kommen, hier, Hand zerschmettert und bitte, jetzt geht's weiter. Und er war überhaupt nicht motiviert. Er war überarbeitet, er war müde und er dachte, oh, 3 Uhr nachts, bitte nicht. Und er merkte, er will das jetzt nicht und er kann es auch irgendwie nicht. Und dann hat er sich, um sich selbst zu motivieren, gedacht, ich will jetzt an meinen Vater denken, der vor einiger Zeit verstorben ist, und ich will ihm diese Operation widmen. Ja? Er wusste, wenn ich jetzt in den nächsten Stunden immer wieder an meinen Vater denke und mir vorstelle, dass er neben mir steht, dann wird mich das ermutigen, weil ich irgendwie seine ermutigende Hand auf meiner Schulter spüren würde. Und das half dem Arzt so sehr, dass er anfing, auch die nächsten Operationen immer wieder Menschen zu widmen. Dann hat er sie manchmal nachts angerufen und hat gesagt, du, ich habe jetzt eine sehr strenge Arbeit vor mir und ich würde diese Operation gerne dir widmen. Ja, warum? Ja, weil ich, wenn ich bei der Arbeit an dich denke, Unterstützung erfahre, weil ich denke, für dich werde ich das jetzt gut machen. Und irgendwann, und das hatte dieser Chirurg eben auch berichtet, dachte er sich, warum sollte es mit Gott nicht genauso sein? Er bedeutet mir so viel und ich würde ihm gerne etwas von mir geben. Sogar mein Alltag, sogar mein Berufsalltag. Und er probiert es aus und er merkte auch, das hilft mir, wenn ich das Jesus widme. Und etwas anderes merkte er auch, und hier muss ich ihn wieder zitieren. Er sagt, als ich anfing, dies zu tun, öffnete sich mir ein Geheimnis. Krankenschwestern trat ich mit größerem Respekt gegenüber. Für Patienten hatte ich mehr Geduld. Und auch auf neidische Gefühle oder auch die neidischen Gefühle anderen Kollegen gegenüber ließen nach. Ich glaube, er macht die Erfahrung, die ich gerade vorhin erwähnt habe. Wenn wir beeinflusst sind von der Gegenwart Gottes, wenn er die Möglichkeit hat, zu uns zu kommen, weil wir uns zu ihm hin öffnen und er mit seinem Wesen uns beeinflussen und berieseln kann, dann wird sein Einfluss auf unser Leben auch unser Einfluss, den wir auf andere haben. Und das ist mein Wunsch gerade auch für euch, die ihr heute getauft werdet, Jessica, Andi. Es gilt für jeden hier, dass ihr in der Hingabe Christus gegenüber lebt. Denn er hat sein Leben voller Leidenschaft für ihn hingegeben und er wünscht sich das, von euch zurückgeliebt zu werden. Und das kann er nicht machen. Gott kann alles, aber er kann nicht machen, dass jemand ihn liebt, sondern das ist eure Entscheidung. Und ihr lasst euch heute auf diese Entscheidung ein und es ist unser gemeinsamer Wunsch, dass die ganze Herrlichkeit Gottes heute auf euch niederrieselt und sein Wesen euch umfängt und wir wirklich diese Taufe, eure Taufe unter einem offenen Himmel feiern. Und das wollen wir. Und wir glauben daran, dass Gott einen großen und starken Plan für euer Leben hat. Ne? Wenn es um die Frage geht, was fange ich mit meinem Leben an? Er hat so viele starke Ideen für euch und kooperiert mit diesem Gott. Bleibt immer wieder stehen in seiner Gegenwart und lasst euch berieseln mit ihm selbst.